Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Also Grenzen gibt es ja keine mehr.
Denke, und dadurch, das ja dass Polen noch ein gutes Nachtleben hat und schöne Bars, ist da natürlich viel rauszuholen. Da macht es natürlich insgesamt ordentlich Spaß. Also das
hat ein besseres Nachtleben als Frankfurt, oder?
Durchaus, 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 durchaus. Ja, ja,
die können feiern.
Also auch wenn man sich nicht kennt, denke ich, gibt es ja viele freundliche polnische Leute mittlerweile. Also man wird ja da schon eher mit offenen Armen empfangen.
Ist es schon anders als früher?
Es ist anders auf jeden Fall. Es ist familiärer. Man kommt schnell ins Gespräch.
Offener auf jeden Fall.
Ist es offener geworden, ja.
So wie man selber angesprochen werden möchte, spricht man auch polnische Leute an. Weil es ja nun nicht wirklich mehr Grenzland oder ein Nachbarland, sondern ist ja eigentlich, gehört es ja zu Deutschland, sagen wir mal, quasi mit dazu.
Ein Gespräch in Frankfurt an der Oder auf der Brücke zur Partnerstadt, dem polnischen Swubice. Die Brücke überspannt wie ein riesiger blauer Bogen den Grenzfluss. Hier wächst das einstmals geteilte Europa zusammen. Das war nicht immer so. Nach dem Krieg, zu DDR-Zeiten und auch noch in der Nachwendezeit sind sich die Nachbarn diesseits und jenseits der Oder mit Misstrauen begegnet. Die Polen waren für die Deutschen die billigen Arbeitskräfte. Die Deutschen waren für die Polen einfach nur arrogant und besserwisserisch. Der Zweite Weltkrieg, als Hitler Deutschland Polen überfallen hat, überschattet das deutsch-polnische Verhältnis bis heute. Die Beziehungen zwischen der deutschen und der polnischen Regierung gelten auf der großen Bühne als schwierig. Doch nach und nach, im Alltag der Grenzbewohner, nähern sich Polen und Deutsche immer mehr einander an. Dzień dobry, Nachbar. Deutsch-polnische Annäherungen. Mein Name ist Christoph Richter und ich begrüße Sie zum heutigen Wochenendjournal.
Willst du heute in die Kita gehen?
Mhm.
Na, guck mal hier.
Guckt doch noch ein bisschen müde, oder?
Ja, das ist heute auch ein bisschen schwierig, weil sie letzte Woche krank war. Und der erste Tag, der ist ein bisschen Unwille.
Die zweijährige Gerda ist dick eingemummelt und bereit für den Weg zur Kita. Ihr Vater, der 42-jährige Martin Wiese, lebt zusammen mit seiner Frau in einem kleinen Dorf auf der deutschen Seite der Oder. Er bringt jeden Tag seine kleine Tochter ins nur 10 Autominuten entfernte polnische Koszyn, dem früheren Küstrin, in die private Przedszkole, die private Kita Euregio, ein moderner Glasbau, der sich in einem früheren Abfertigungsgebäude des früheren deutsch-polnischen Grenzübergangs in Küstrin befindet. Angekommen in der Kita, die Erzieherinnen nehmen Gerda sofort auf den Arm und scherzen. Für Martin Wiese ist es mittlerweile völlig selbstverständlich, seine Tochter in eine polnische Kita zu bringen. Er will seiner Tochter die Chance bieten, Polnisch von Kindesbeinen an zu lernen.
Wir haben 3 Töchter. Die Kleine ist jetzt hier gerade in der Kita und die Mittlere, also die beiden älteren Töchter waren auch hier. Und die Mittlere hat hier jetzt noch in Koszyn eine Tanzschule, wo sie so Street Dance, Modern Dance lernt. Und da fahren wir dann auch noch 2-mal die Woche nachmittags in die Stadt hier.
Warum machen Sie das eigentlich?
Weil ansonsten, also wäre ja praktisch hinter unserem Ort die Welt zu Ende. Ne? Also es sind so viele Chancen und Möglichkeiten, die man vielleicht so nicht wahrnimmt, weil man denkt, ja, es ist ein anderes Land, andere Sprache, ist mal ein bisschen schwierig, da einen Anfang zu machen. Aber wenn es dann erstmal klappt, dann ist es ja eine tolle Möglichkeit. Stadt mit 25.000 Einwohnern ist ja für unsere Region eine große Stadt. Ne? Und wenn man das nur vertrödelt zum Tanken und Zigaretten holen, dann ist das irgendwie schade und zu wenig, finde ich.
Sie selbst, sprechen Sie selbst Polnisch?
Nein, also die, naja, so Begrüßungsfloskeln und ein paar Worte, ja, dass man so freundlich miteinander umgehen kann, aber die Sprache gelernt habe ich noch nicht.
Damit die so ein bisschen auch das polnische Leben, die polnische Kultur, die polnische Sprache lernen?
Ganz genau. Für uns gibt es keine richtige Grenze. Wir sind gern drüben und gehen spazieren oder fahren in Urlaub und so, aber man merkt bei bestimmten Bereichen, was so dann Theater, Kino, Kultur allgemein oder auch so tiefer gehende Bekanntschaften, da ist diese Sprachhürde dann doch ein Hemmnis immer noch. Ne? Und es ist ja eine einmalige Chance für die Kinder, die hier im Grenzgebiet aufwachsen, da vielleicht das vielleicht irgendwie zu nutzen. Ja? Und dass es für die später mal ja, ganz natürlich ist oder viel einfacher. Auch wenn man so die zukünftige Entwicklung bedenkt, wie ist es mal später mit Ärzten bei uns oder auch Freundschaften. Wir sind ja eine sehr dünn besiedelte Gegend und die haben natürlich auf deutscher Seite ihre Freunde, aber ja, wir nehmen an, es ist eine Stadt. Ne? Und das ist vielleicht für so einen Teenager dann auch mal interessanter, wenn man zu Fuß in die Stadt gehen kann, als wenn man dann auf dem Dorf sitzt und fährt kein Bus mehr und die Eltern haben keine Zeit zu fahren. Ja.
Wenn sie es nicht können, dann sollen sie Kinder können?
Dann sollen sie Kinder können, genau.
Bringen ihre Tochter hierher, aber können sie mit den anderen Eltern irgendeiner Weise kommunizieren?
Nein, kann ich nicht. Also ich sage guten Tag und auf Wiedersehen, dzień dobry. Und bei einer Elternversammlung, dann sitzt man da brav und nickt, aber die Leiterin spricht Deutsch und die gibt mir hinterher eine kurze Zusammenfassung, was erzählt worden ist oder was wichtig ist. Und ja, was meine Frau so ein bisschen bedauert zum Beispiel, sind diese Türgespräche oder so kurzen Austausch, so wie ging es dem Kind heute. Ja, ich sehe, es geht gut und denke, ja, da kommen wir schon irgendwie durch. Ne? Auch wenn ich nicht jeden Tag höre, wie das Mittagessen geschmeckt hat oder ob sie, mit wem sie gespielt hat.
Ist das eigentlich einfach? Kann man einfach hier hingehen und sagen, okay, ich möchte mein Kind hier hinbringen? Ja. Oder das ist also vollkommen easy, das könnte jeder aus der Umgebung machen?
Ja, genau.
Also ist es teuer oder ist es teurer als in Deutschland oder wie funktioniert denn das?
Die Krippe ist relativ teuer, wahrscheinlich teurer als bei uns in Deutschland, aber dann mit den im Kindergartenbereich relativiert sich das dann wieder, das war günstiger. Dann.
Was kostet so ein Kita-Platz dann, also ein Krippenplatz?
Jetzt für den Krippenplatz zahlen wir 1050 Zloty.
Das sind?
Gut 300 Euro.
Das ist schon viel, ne? Für Brandenburger Verhältnisse.
Ja.
Aber das ist Ihnen wert?
Genau.
So, jetzt haben Sie die Kinder hier in der Krippe, die anderen Kinder waren in der Kita, dann könnte man sich vorstellen, okay, dann schicken wir sie doch in die Schule hier.
Bin ich auch schon gefragt worden, aber da habe ich dann wieder Ängste, dass, naja, da wird die deutsche Sprache nicht gelehrt und Kultur, Liedgut, ich weiß nicht. Und da würde mir dann wirklich der Austausch fehlen. Also da wird es ja dann haarig, ne, wenn es dann mit der 5 in Mathe nach Hause, dann müssen wir irgendwie mit dem Lehrer reden und dann ist dann wieder vorbei. Also da komme ich an meine Grenzen und dann, das traue ich mich dann nicht.
Wenn man sich aber so umhört und umguckt, die Polnischkenntnisse, auch gerade auf der deutschen Seite, sind ja wirklich
schlecht.
Ja. Was läuft da falsch?
Ich weiß es auch nicht. Es ist halt eine Hürde. Ne? Man muss da ein bisschen Zeit für aufbringen und ja, auch nicht keine einfache Sprache, so wie Englisch. Oder vielleicht sehen viele auch nicht die Notwendigkeit, so ein bisschen deutsche Arroganz, was muss ich da polnische Sprache lernen? Entweder die Polen sprechen Deutsch oder haben auch nicht die Notwendigkeit, weil sie halt, wie gesagt, bloß da kurz mal an die Tankstelle ranfahren und dann zum Markt noch Zigaretten holen. Aber wie gesagt, da ist ja ein bisschen mehr los hier. Ne? Es ist schade, wenn man das nicht nutzt.
Zum Einkaufen, zum Tanken, zum Zigarettenkaufen kommt ja her.
So ist mein Eindruck, ja.
Und die polnischen Menschen kommen zum Arbeiten, auch zum Einkaufen auf die deutsche Seite, weil es gibt auch Dinge, die in Deutschland billiger sind als in Polen.
Ja.
Aber man schiebt sich dann doch, wenn man es mal ganz krass ausdrückt, dann doch noch immer so ein bisschen Rücken an Rücken. Wie sehen Sie es?
Ich denke auch, so ist das, ja. Zukünftig wird es vielleicht so sein, dass mit Englisch mehr zu machen ist. Gerade so die jungen Leute, habe ich das Gefühl, in Polen lernen gar nicht mehr viel Deutsch, sondern ist dann Englisch so die Sprache. Ja, vielleicht ergibt sich das später so, dass dann mehr auf Englisch gesprochen wird.
Aber was muss passieren, damit ein größeres Miteinander ist? Die sind ja auch Menschen, die versuchen ja dann auch die privaten Kontakte zu fördern. Die gibt es ja irgendwie fast gar nicht.
Ich habe da kein Konzept für und ich glaube auch nicht, dass das von oben irgendwie so übergestülpt werden kann mit irgendwelchen Maßnahmen. Oder das muss wirklich so von den Leuten kommen. Da muss irgendwann das im Kopf oder Herz Klick machen und sagen, ach guck mal an, da ist noch der und der und dann kann man auch mal guten Tag sagen oder... Geht nur, wenn ich oder sie das so weitererzählen, ne? So im direkten Austausch. Und dann, ach, da gucken wir mal hin und da hat ein neues Museum aufgemacht. Ach toll, das kennen wir noch gar nicht, sind wir mal dran vorbeigefahren. Ja. Und durch so eine Tipps eben. Ne? Ich glaube, da so viel Flyer oder irgendwelche, keine Ahnung, Werbeaktionen sind da. Also können helfen, bekannt zu machen, aber ich denke, so richtig überzeugen lassen sich die Leute nur, wenn sie so einen persönlichen Tipp bekommen.
Also man könnte es ja fördern und sagen, okay, jeder muss in der Schule zweite Fremdsprache Polnisch
mehr. Ja, es würde ja genügen, wenn das Angebot schon da ist. Selbst das, daran mangelt es ja. An der Schule unserer Töchter gibt es eine Polnisch AG, das ist aber einmal die Woche. Das ist sehr schön, aber ja, kann ja nur ein Teil sein. Und wenn in der Schule statt irgendwie Französisch Polnisch angeboten würde, das wäre für die Schulen unserer Region, auch für die Kinder, die hier leben, natürlich aus meiner Sicht sinnvoller als Französisch.
Im äußersten Südosten Brandenburgs liegt die 50.000 Einwohner große Doppelstadt Guben-Gubin. Mitten durch die Stadt fließt gemächlich die Neiße. Geteilt wurde die Stadt nach dem Potsdamer Abkommen vor knapp 80 Jahren. Der östliche Teil der Stadt, wo die Menschen gelebt, sich amüsiert haben, kam nach Polen. Dort steht auch die Stadtkirche, eine einst mächtige, dreischiffige neogotische Basilika, heute eine bedrohlich wirkende Kriegsruine. Daneben das historische Rathaus, jetzt ein Kulturhaus mit dem alten, wiederhergerichteten Ratskeller. Der Platz davor ist nach Papst Johannes Paul II. Benannt. Der westliche Teil Gubens, wo gearbeitet wurde, wo die Tuchfabriken standen, blieb deutsch. Doch diese strenge Teilung ist Geschichte. Eine richtige Grenze mit Zöllnern und Grenzkontrollen gibt es schon lange nicht mehr. Lediglich zwei Grenzzäune an der Flussbrücke erinnern daran, dass man von einem Land ins andere fährt. Und die Doppelstadt wächst zusammen. Man betreibt gemeinsam ein Klärwerk. Der Bus fährt regelmäßig von der einen Stadthälfte in die andere.
Hallo Fred.
Hallo Bartek, grüß dich.
Fred Maro ist der Bürgermeister von Guben, CDU-Mitglied, Steppjacke, großer Hut. Er sieht ein bisschen aus wie der Hollywood-Regisseur Billy Wilder. Neben ihm steht Bartmowej Barczak, parteilos, Spitzname Bartek. Er ist Absolvent der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und der aktuelle Bürgermeister der Stadt Gubin. Eine drahtige jugendliche Erscheinung, Typ Fußballprofi Robert Lewandowski. Die beiden Bürgermeister sind gute Freunde. Jetzt stehen sie gemeinsam auf der Neißebrücke, die Guben und Gubin verbindet. Sie umarmen sich.
Ja, wir kennen uns schon seit etwa 20 Jahren und wir haben schon viele Sachen gemeinsam gemacht. Wir haben Fußball gemeinsam gespielt, wir haben Fußball gemeinsam angeschaut. Ich kann nur sagen, egal wo Fred Maro kandidiert, wenn ich nur stimmen kann, der hat immer meine Stimme.
Okay, jetzt müssen wir dem Hörer erstmal kurz oder der Hörerin erklären, woher können Sie eigentlich so gut Deutsch?
Eigentlich ist das dank Guben, weil ich habe mein Abitur hier gemacht in Guben.
Sie sind hier geboren in der Stadt?
Nein, ich bin geboren worden in Legnica, Niederschlesien. Dann, wie gesagt, auch durch Fußball ein bisschen, habe ich mein Abitur in Guben gemacht und dann Studium an der Viadrina in Frankfurt-Oder.
Da frage ich Sie doch mal, Herr Maro, wie ist denn Ihr Polnisch?
Ja, brauche ich ja nicht, weil mein Amtskollege ja so gut Deutsch spricht. Insofern kann man sich diese Nerven dort sparen.
Aber Polnischkenntnisse wäre doch schon toll, auch als Zeichen.
Das ist richtig. Ich denke schon, dass der Spruch, dass man erst dann Menschen richtig versteht, wenn man deren Sprache spricht, dass der Gültigkeit hat. Aber wie gesagt, es war bisher nicht nötig. Ich musste meine Ressourcen ja auch ein Stück weit einteilen. Aber wir haben auch schon gemeinsam einen Film gedreht, wo ich auf Polnisch gesprochen habe, wo Bartek an manchen Stellen herzhaft gelacht hat, weil es mir nicht gelungen ist, das so auszusprechen, wie es tatsächlich in der Bedeutung war.
Nein, der hat alles richtig ausgesprochen, aber als ich auf sein Papier geguckt habe, statt Pomysł stand dort Pommes. Also der hat das phonetisch geschrieben, deswegen habe ich so gelacht, aber am Ende hat das wirklich gut geklappt.
Herr Maro, wie sieht denn jetzt die Zusammenarbeit wirklich praktisch aus? Wenn man sie beide so sieht, könnte man sagen, es reicht doch einem Rathaus.
Ja, eines der Projekte, die wir gegenwärtig bei der EU haben, heißt ja eine Stadt, zwei Rathäuser, die wir dort haben. Und man muss ja ganz objektiv auch sagen, die Neiße ist schon noch ein Stück weit ein Fluss, der uns zwar vereint, aber gleichzeitig ist es eine Staatsgrenze als solches. Und die Gesetzlichkeiten lassen es ja nicht zu, dass wir, sag ich mal, über ein Rathaus nachdenken.
Gibt es denn schon jetzt gemeinsame Ratssitzungen zumindest?
Ja klar, die gibt es schon lange. Es gab mal einen Grundsatzbeschluss vor vielen, vielen Jahren, mindestens einmal im Jahr sich zu treffen. Und wir sind jetzt schon viel, viel weiter. Es gibt eine gemeinsame Kommission, bestehend aus jeweils 10 Ratsmitgliedern von Gubin und von Guben und uns beiden als Bürgermeister, die sich regelmäßig trifft. Also wir sind da schon viel, viel weiter, als nur eine Ratssitzung zu deklarieren.
Eigentlich üben wir das schon, weil im Klärwerk gibt es schon, einmal ist Fred der Vorsitzende, dann bin ich der Vorsitzende. Also eigentlich probieren wir das schon aus.
Wie schaut denn Warschau auf die Zusammenarbeit? Also man ist ja da, ich sag's mal freundlich, nicht gerade deutschenfreundlich. Sagt man, lass die da machen oder versucht man da auch zu intervenieren?
Es ist unterschiedlich. Ich habe schon durch diese 17 Jahre im Amt, ich habe schon viele Regierungen erlebt, auch in Warschau. Wir haben uns nie beeinflussen lassen durch die große Politik. Wir sind Kommunalpolitiker. Zum Glück müssen wir uns mit solchen Sachen nicht beschäftigen.
Und wie ist es bei Ihnen? Wird dann auch aus Berlin sozusagen auch mal interveniert?
Na, im Gegenteil. Ich habe eher den Eindruck, dass wir als Guben und Gubin aus Berlin dahingehend hofiert werden, dass man sagt, also wenn wir über Europa nachdenken, wo läuft's denn? Und dann kommt man öfter auf den Namen Guben und Gubin, weil wir glauben, dass wir hier, was Europa betrifft, schon derzeit einiges voraus sind. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wo ich immer sage, vielleicht ist das gar nicht so bekannt. Wir haben gemeinsam auf beiden Seiten einen Chor gehabt und unser Chorleiter auf der deutschen Seite ist ausgestiegen. Und die Chorleiterin aus Gubin hat gesagt, okay, wir versuchen es einfach. Da begegnen sich die Menschen jede Woche zur Probe und ich glaube, die Chorleiterin spricht gar nicht so perfekt Deutsch. Also ich glaube, er spricht gar kein Deutsch. Ne? So wie ich nicht Polnisch spreche, insofern geht es aber trotzdem.
Sprechen wir mal kurz nochmal über den Bahnverkehr. Es gibt auch eine Bahnstrecke wieder nach Zielona Góra, also nach Grünberg heißt es, ne?
Ja.
1,5 Stunden braucht der Zug für 70 Kilometer und es hat lange gebraucht, um den zu reaktivieren. Den gibt es erst seit letztem Jahr wieder.
Und dann nehmen wir das mal ganz nüchtern. Vor 20 Jahren ist die Bahnlinie geschlossen worden. Nach 20 Jahren ist sie wieder eröffnet worden. Ich bin seit vielen, vielen Jahren schon unterwegs und sage, also wie kriegen wir diese Strecke elektrifiziert? Da geht es 2,5 Kilometer Elektrifizierung bis zur polnischen Grenze. Das ist bis heute nicht passiert. Und wenn ich dann wieder die polnische Seite sehe, die, sag ich mal, regional einen großen Wert darauf gelegt hat, diese Bahnlinie wieder in Betrieb zu nehmen, die mal schnell, ich glaube, 6 oder 8 Bahnhöfe, Bahnsteige ausgestattet haben, wieder hergerichtet haben, sodass die Bahnverbindung auch wieder möglich ist und die polnischen Nachbarn das ja auch annehmen, dann glaube ich, müssen wir noch viel mehr auch in der Politik uns abstimmen.
Nun sieht man aber auch in Guben und Gubin immer noch die schmerzvolle Geschichte des Zweiten Weltkriegs in der Stadt. Also wenn wir uns hier umdrehen, sehen wir diese riesige Hauptkirche, 1000 Plätze, neugotische Kirche. Heute kann man in den Himmel schauen. Kann es ein Begegnungszentrum werden? Also was entsteht da?
Eigentlich alles ist schon da. Die Baugenehmigung ist da, der Turm ist gemacht worden. Wir brauchen etwa, ich denke mal heute nicht mehr 10, sondern 15 Millionen Euro. Und mal sehen.
Soll ein Dach drauf?
Dach drauf, Membranedach, kein richtiges Dach.
So ein durchsichtiges.
Genau, so wie damals Olympiastadion von Bayern München.
Und damit man den Himmel weiter sieht.
Genau.
Aber wie wichtig ist das?
Naja, es kommt ja erstmal auf die Symbolik an. Es war ja eine der größten Kirchen hier in der Lausitz und da sind viele, ich kenne auch noch Zeitgenossen, die dort getauft worden sind und die mir immer wieder erzählen, wie das da mal gewesen ist. Also ich glaube, da muss man einfach auch Geduld haben, alles übers Knie brechen und sagen, wir müssen. Nein, wir machen das, was notwendig ist, was den Menschen hier in Guben und Gubin hilft. Und dazu zählt sicherlich auch eine Perspektive für die Stadt- und Hauptkirche. Aber auch wenn man da sieht, in welchem Zustand...
Die ja schon Mahnmal auch ist, ne?
Also die Mahnmal ist und sicherlich, klar.
Offene Wunde. Es ist vielleicht, wie man sieht, jetzt in der Ukraine, was Russland da alles gemacht hat. Vielleicht sollte man tatsächlich ein paar solche denkmalgeschützten Objekte so stehen lassen, als offene Wunde, als Mahnmal für alle, die vielleicht vergessen haben, dass solche Sachen passiert sind. Und wir müssen alles darauf setzen, dass in Zukunft wirklich in Europa Frieden herrscht. Und wir sind nur gemeinsam stark.
Die Wellen plätschern, glitzern blau in der Frühlingssonne, Vögel gleiten lautlos am Himmel. Die Oder ist einer der letzten naturnahen Flüsse Europas, Lebensraum für bedrohte und geschützte Arten. Das Fischsterben, die Umweltkatastrophe des letzten Sommers, sorgt allerdings nach wie vor für Missstimmung und Irritation zwischen Deutschland und Polen. Zur Erinnerung, die Entwicklung einer giftigen Brackwasseralge hat zu der menschengemachten Katastrophe geführt. Durch hohe Salzkonzentrationen und hohe Temperaturen kam es, laut Expertenbericht, zur Massenvermehrung der Goldalge, die für Fische tödlich ist. Als Verursacher der Salzeinleitungen gelten laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Umweltorganisation Greenpeace polnische Bergwerksbetriebe. Vom polnischen Umweltministerium und den angefragten Unternehmen ist bis heute dazu nichts zu hören.
Nice to see you here. We can go, I think, take you to the beach by my car.
Yeah, okay.
And then it will be open water, so okay. You can see the delta.
Okay,
yeah?
That's good.
Yeah, please, okay. Come into my car.
Iwona Krepic treffe ich in Czarnocin, idyllisch gelegen am Stettiner Haff. Das Haff ist eine riesige blaue Lagune, in der auch die Oder mündet. Und genau hier organisiert Iwona Krepic Oder-Safaris, Ausflüge in die Wetlands, wie sie sagt. Iwona weiß, wie es um die Oder bestellt ist, denn sie ist Mitglied der Umweltorganisation Zeit für die Oder, deren Ziel es ist, die Regierungen in Deutschland und Polen aufzufordern, endlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Oder zu retten. Denn der Salzgehalt in der Oder ist wieder ähnlich hoch wie im Sommer, also wie zu Zeiten des Fischsterbens. Und das macht Iwona Krepic, einer studierten Chemikerin, große Sorgen. Mit ihr stehe ich an der Stelle, wo die Oder in das Stettiner Haff fließt.
Amazing, I love it.
It's a blue lagoon.
Yes, this is Stettiner Haff, let's say. Stettin Lagoon, Zalew Szczeciński in Polish.
Es ist einzigartig, ich liebe es.
And what is special?
This is the biggest.
Ja, das ist das Stettiner Haff. Zalew Szczeciński auf Polnisch. Es ist ein Teil des Oder-Deltas. Hier leben die meisten Seeadler in ganz Kontinentaleuropa. Die Riesenvögel kommen hierher zum Brüten. Hier bauen sie ihre Nester. Wir wissen, dass hier immer so um die 200 Tiere nisten.
Und der Fluss, die Oder, mündet hier in die Lagune, in das Haff.
Die Oder kommt aus dem südlichen Teil Polens, fließt durch Stettin und dann zum Haff. Und diese Umweltverschmutzung der Oder, die kommt auch bei uns an.
Sie leben am Fluss. Sie sind also von der Katastrophe im vergangenen Jahr direkt betroffen?
Aber klar, wir sind direkt betroffen. Der Effekt ist, dass es jetzt weniger Fische in der Oder gibt. Weniger Fische, das bedeutet, dass es weniger dieser seltenen Vögel hier gibt, die sich ja ausschließlich von Fischen ernähren. Das heißt, das Ökosystem hat sich verändert. Nehmen wir den Seeadler. Die Seeadler fressen Fisch. Wenn es aber keine Fische in der Oder mehr gibt, gibt es irgendwann auch keine Seeadler mehr. Aber nicht nur das. Es geht nicht nur um die Verschmutzung. Auch der Ausbau des Flusses schafft große Probleme. Letztes Jahr wurde damit begonnen, den Fluss und die Wasserqualität zu überprüfen. Die Wissenschaft beobachtet den Zustand des Flusses und die polnische Regierung macht es ebenso. Nur, sie sagen am Ende völlig verschiedene Dinge. Natürlich sind sich alle einig, dass die Ursache des Fischsterbens eine Alge ist. Aber die offiziellen Stellen sagen nicht, wer genau nun die Verschmutzung des Flusses verursacht hat.
Am deutschen Teil der Oder ist die elektrische Leitfähigkeit wieder hoch. Und das ist ja auch ein Beleg dafür, dass die Oder immer noch stark versalzen ist. Wie ist die Situation hier auf der polnischen Seite?
Ich weiß, im südlichen Teil von Stettin, dort, wo die Oder ankommt, ist es genauso wie in Deutschland. Die elektrische Leitfähigkeit ist auch da immer noch hoch. Man riecht es auch. Es liegt so ein chemischer Gestank in der Luft. Und wenn wir die Behörden bitten, dass sie bitte kommen sollen, um das zu überprüfen, dann kommen sie und sagen, alles in Ordnung, es ist nichts.
Was macht sie so wütend, dass der nächste Sommer kommt und bis heute niemand weiß, woher das Salz genau stammt?
Das Problem liegt bei unserer Gesetzeslage und bei der polnischen Wasserbehörde. Sie können nämlich die starke Verschmutzung der Oder erlauben. Und es gibt keine Möglichkeit, dies zu stoppen, weil sich das Gesetz nicht ändert. Also sollten wir erst einmal das Gesetz ändern und dann können wir etwas tun. Das müsste aber sofort geschehen. Wenn wir nichts tun, passiert dasselbe wie letztes Jahr. Alles hat seinen Ursprung im südlichen Teil Polens. Dort befinden sich die größten Umweltverschmutzer der Oder. Die sagen aber, hey, wir machen nichts Unerlaubtes. Wir sagen, hallo, hört auf damit. Das ist gesetzeswidrig, was ihr da tut. Das ist das eine. Und das andere, niemand will sagen, wer nun genau die Verursacher der Umweltverschmutzung sind.
So it is a problem of the law. It's the first. Second, no one wants to find who was the polluter who started.
Das Fischsterben in der Oder vom letzten Sommer ist bis heute für die Anrainer ein großes Ärgernis, bereitet den Menschen weiter große Sorgen. Das hat auch damit zu tun, dass die polnische Seite mit dem Ausbau der Oder begonnen hat. Der naturbelassene Fluss mit seinen Auen soll zur Wasserstraße für Güterschiffe ausgebaut werden. Umweltschützerin Iwona Krepitsch kann es nicht verstehen, auch wenn das oberste polnische Verwaltungsgericht den Ausbau mittlerweile erstmal gestoppt habe, unter anderem auf Druck der Brandenburger Landesregierung. Der Ausbau der Oder, befürchtet Iwona Krepitsch, sei damit aber noch lange nicht vom Tisch.
Our government spent money to build shipping waterway.
Unsere Regierung gibt Geld aus, um aus der Oder eine Wasserstraßenautobahn zu machen. An einem sauberen Fluss sind sie einfach nicht interessiert.
They don't care. Yes, so it is a problem. If you build waterway, Autobahn, you don't care about the nature around, of course.
Und wen kümmert es, was mit dem Wasser ist? Es ist ihnen egal. Ja, das ist das Problem. Die Natur ist ihnen egal. Und ich sage, lasst die Finger vom Fluss. Aber ich glaube, diesen Sommer wird sich nichts ändern. Ich habe aber eine Hoffnung, dass sich irgendwann die Vernunft durchsetzt und dass sich dann was ändert.
But I have a hope that they will open their mind so we can change it.
Thank you.
das polnisch-deutsche Miteinander, der Streit um den Ausbau der Oder, die Kontroverse um den Verursacher der Umweltkatastrophe, die Reparationsforderungen der Regierungspartei PiS, die deutsche Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in Polen. All das macht deutlich, auf der großen Bühne ist es zwischen Warschau und Berlin nicht zum Besten bestellt. 32 Jahre nach der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages zwischen beiden Ländern herrscht Misstrauen. Manche Beobachter sprechen von einer Eiszeit. Darüber möchte ich jetzt mit dem 46-jährigen Jacek Kautan sprechen. Er ist Philosoph und Politikwissenschaftler und der Vizedirektor des Europäischen Zentrums Solidarność in Gdańsk, dem früheren Danzig. Das Museum liegt neben dem legendären Werftor 2, wo einst Lech Wałęsa mit Solidarność die ersten freien Gewerkschaften im Ostblock gegründet hat. Der mehrstöckige Bau sieht aus wie ein Teil eines rostigen Schiffsrumpfs.
Ja, der Architekt hat sich eine Schiffskonstruktion ausgedacht. Und wenn dann ehemalige Werftarbeiter zu uns kommen, dann entdecken sie wieder ja, den Schiffsbauprozess sozusagen. Sehr stolz darauf, dass dieses Gebäude Geschichte des Ortes erzählt.
Ja, Jack Coton kennt sie bestens. Die Stimmungslage zwischen Deutschen und Polen, die Seelenlage zwischen den beiden EU-Staaten. In dem Danziger Museum wird deutlich, wie wenig wir Deutschen über die Polen wissen, wie viel Opfer der Kampf um die Freiheit gefordert hat, wie brutal das kommunistische Regime in Polen die Proteste niederschlug. Allein beim Arbeiteraufstand von Poznan 1956 wurden 57 Menschen getötet. In Deutschland ist das so gut wie unbekannt.
Es ist eigentlich eine sehr traurige, blutige Geschichte des blutigen und konfliktvollen Auseinandersetzungen mit der totalitären und dann autoritären Macht.
Nun sind aber die deutsch-polnischen Beziehungen gerade nicht zum Besten bestellt. Man kann sagen, es besteht eine Eiszeit auf der großen politischen Ebene. Die Ressentiments sind gesunken. Bei den Deutschen ist eher, was ich beobachte, korrigieren Sie mich, so eine Art Desinteresse. Wie würden Sie es beschreiben?
Es ist ein komplexes Bild. Ich würde sehr gerne Ihnen eine einfache Antwort geben. Aber ich befürchte, die gibt es nicht. Diese Art von gegenseitigen Interesses gibt es nicht. Auf der Ebene der großen Politik, der makropolitischen Ebene, sehen wir die antideutsche Ressentiments in der polnischen illiberalen Demokratie. Auf der deutschen Seite finden wir auch eine Art der grauen Zone in Mittel- und Osteuropa. Und der Krieg in der Ukraine hat uns das, glaube ich, ziemlich deutlich gezeigt, dass die Realpolitik als Realmacht ausschließlich Russland begriffen hat und nicht ernsthaft genug die gesamte mittel- und osteuropäische Länder wahrgenommen hat. Aber dann auf der Ebene der Alltagsverhältnisse sind wir wahrscheinlich in der besten möglichen Situation, in der wir noch nie da waren, in einem gemeinsamen Europa ohne Grenzen.
Die Deutschen kennen Italien oder Frankreich besser als das Nachbarland Polen.
Ja, ich würde sehr gerne sehr viele Deutsche nach Polen einladen, um dann polnisch Kurse zu machen und ein wenig Polen im Alltag zu erleben, weil ich glaube, dass dieser eiserne Vorhang noch in unserer Mentalität und in unseren Vorstellungen weiterhin präsent ist.
Sie haben einen Aspekt eingebracht, schon mal den Polnischunterricht. Das gestaltet sich ja beispielsweise schon im Land Brandenburg äußerst schwierig.
Es gab ein paar interessante Initiativen. Eine von denen sind zum Beispiel deutsch-polnische Bücher zur Geschichte, in dem sich dann deutsche und polnische Lehrer gemeinsam treffen und über die Art und Weise der Geschichtserzählung in den Schulen, in denen völlig andere Darstellung der neuesten Geschichte vermittelt wird. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Ich weiß, dass die Bücher sehr wenig verwendet werden und das bestätigt auch diese These von dem deutsch-polnischen Desinteresse.
Was müsste seitens der deutschen Politik getan werden? Was muss der Kanzler machen? Was muss die Außenministerin machen? Möglicherweise auch der Ministerpräsident in Brandenburg, weil er quasi an der Grenze zu Polen zu Hause ist. Also was muss da getan werden, um sozusagen dieses Verhältnis auf eine bessere Stufe zu bringen?
Das ist eine schwierige Frage, weil der polnische Partner auch kein einfacher ist seit 2015. Also wir haben mit einem antiliberalen Diskurs zu tun. Wir haben mit einem antideutschen Ressentiment, der noch vertieft wird in den öffentlichen Medien. Und wir haben einen antieuropäischen Diskurs. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich ein sehr schwieriges Gesprächspartner. Aber nichtsdestotrotz, die Möglichkeiten sind da. Ich will nicht den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier Polnischkurse anbieten, aber was fehlt, ist auch die Kenntnisse dieser Region.
Schauen wir nochmal auf die Politik in Polen. Mhm. Hat man immer noch das Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird?
Ja, das ist sicherlich zum Teil das Problem der deutsch-polnischen Politik. Und generell der deutschen Politik gegenüber Mittel- und Osteuropa.
Wie kann man aufeinander zugehen?
Man muss wahrscheinlich die Sprache ändern. Man muss ein bisschen mehr Zumutung finden, um die Andersheit besser kennenzulernen und zu verstehen. Ein Riesenproblem für das polnische geschichtliche Bewusstsein ist natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ich weiß, dass auch diese Geschichte eigentlich langsam vergessen wird. Ja, junge Generation hat wenig Ahnung über die tragische Erfahrungen in Mittel- und Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs. Für Polen eigentlich ein Vernichtungskrieg. Und ich glaube, das sind auch sehr, sehr wichtige Motive, die für polnische Herzen und polnisches Bewusstsein eine große Rolle spielen. Vielleicht brauchen wir einfach unterschiedliche, kluge, gemeinsame Erzählungen über Geschichte, die uns nicht nur teilt, aber auch verbindet. Vielleicht ist das einzige Vernünftige, das wir machen können, Geschichten zu erzählen, die uns verbinden und die uns auch näher bringen.
Auf der großen Politebene zwischen Warschau und Berlin gibt es Unstimmigkeiten. Anders sieht es an der Basis im Lokalen aus. Zurück in die brandenburgisch-polnische Doppelstadt Guben und Gubin. Die Grenze ist hier kaum noch zu sehen. Auch die Polizeibeamten sind grenzüberschreitend auf beiden Flussseiten unterwegs. Und das nicht seit gestern, sondern schon seit 2020. Schwerpunkt der Arbeit ist die grenzüberschreitende Kriminalität. Heute sind die Gubnerin Julia Balczarak und der Gubiner Mariusz Podorecki zusammen unterwegs.
Verkehrskontrolle. Es wird hier gerade ein silberner Mercedes angehalten.
Dzień dobry, jeszcze raz. Poprzez kierunku Podorecki ze wspólnego zespołu polsko-niemieckiego. Poproszę pana dowód osobisty. Prawo jazdy, jak pan ma. I dokument od pojazdu.
Sie kontrollieren jetzt den Führerschein?
Ja. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu, trójkąt gaśnica będzie w pojeździe.
Und jetzt wird einmal im Rahmen der Verkehrskontrolle überprüft, ob das Warndreieck, der Bandskasten und der Feuerlöscher mit auf dem PKW ist. In Polen ist die Besonderheit, dass man in Polen auch im PKW einen Feuerlöscher mitführen muss.
Dobra, to wszystko.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Das ist so ein bisschen jetzt der Alltag.
Genau, das ist unser Alltag. Wir führen Verkehrskontrollen durch. In Polen führt man auch Personenkontrollen durch. Ja.
Die Dienststelle befindet sich auf deutscher Seite, unmittelbar an der Grenze. Zur Ausrüstung gehören nicht nur ein Auto, sondern auch zwei E-Bikes. Parallel zu ihrer Arbeit bekommen sie Sprachkurse. Doch genau hier hapert es noch.
Also wir kommunizieren auf Polnisch und auf Deutsch. Wir haben uns zwar so abgesprochen, wenn wir auf polnischer Seite uns bewegen, dann kommunizieren wir auf Polnisch. Und wenn wir uns auf deutscher Seite bewegen, dann kommunizieren wir auf Deutsch.
Ja, ich lerne Deutsch, aber ich spreche nicht gut.
Ist es schwierig, Deutsch zu lernen?
Ja, Deutsch ist schwierig. Wspólny zespół to ciekawa możliwość pracy, coś innego, coś...
Also für ihn ist es natürlich eine sehr interessante Arbeit. Es ist etwas Neues, was wir geschaffen haben und es ist was Gutes, wo man sich auch persönlich weiterentwickeln kann. Dementsprechend hatte er sehr großes Interesse an der Zusammenarbeit, sowie auch das Erlernen der deutschen Sprache und natürlich auch neue Strukturen der Polizei kennenzulernen, wie die deutsche Seite organisiert ist. Ja, halt einfach mal was Neues kennenzulernen.
Und Sie?
Meine Eltern sind gebürtige Polen, daher habe ich die polnische Sprache und die polnische Kultur auch schon zu Hause kennengelernt. Dementsprechend war für mich klar, bei der Polizei Brandenburg möchte ich mit den polnischen Kollegen zusammenarbeiten. Das war definitiv meine Motivation.
Und jetzt gehen wir einfach rüber. Also früher war hier wahrscheinlich noch ein Zollhäuschen. Und
gut
jetzt?
Möglich.
Sie kennen es gar nicht mehr anders?
Ich bin etwas jünger. Nein, das habe ich natürlich gar nicht kennengelernt. Ich möchte aber auch nochmal anmerken, dass ich ursprünglich aus Niedersachsen stamme. Dementsprechend habe ich Brandenburg so vor meiner Polizeikarriere gar nicht kennengelernt.
Sie haben alle Rechte auch, die ein deutscher Beamter auch hat?
Genau, das ist tatsächlich so. Ich habe nicht unmittelbar das Recht, hier von alleine zu handeln. Der polnische Kollege ist natürlich sozusagen die Federführung und er stellt mir dann Anweisungen. Sprich, wir haben eine Maßnahme und er beauftragt mich, bitte die Personalien aufnehmen. Befrage mal bitte die Person zum Sachverhalt. Dann darf ich das natürlich auch machen. Sprich, mein Kollege ist mir weisungsbefugt.
Jetzt gehen wir hier durch Gubin, jetzt sind wir auf der polnischen Seite. Was ist Ihre Aufgabe? Was machen Sie so? Können Sie es mal beschreiben?
Genau, also zu unseren täglichen Aufgaben gehört natürlich die Bestreifung der beiden Städter. Zudem führen wir ganz normale polizeiliche Arbeit durch, sprich wir führen Verkehrskontrollen zur Feststellung von Ordnungswidrigkeiten und oder Straftaten fest. Wir führen Präventionsgespräche.
Dürfen Sie Menschen über die Grenze verfolgen? Dürfen Sie möglicherweise auch die Waffe benutzen?
Im Falle von Notwehr, dann dürfen wir auch die Waffe gebrauchen. Aber
Sie auch als deutsche Beamtin hier auf polnischer Seite?
Das ist korrekt. Aber natürlich muss man immer schauen, dass die Waffe als allerletztes Mittel verwendet wird. Aber natürlich, wenn es eben gegeben ist, dass wir die Waffe verwenden müssen, dann dürfen wir sie auch auf polnischer Seite verwenden.
Ist das ein Teil des deutsch-polnischen Polizeivertrags?
Genau. Und im Artikel 9 ist natürlich alles geregelt, welche Rechte, Befugnisse und Pflichten wir als deutscher Beamter auf polnischer Seite haben und die polnischen Beamten auf deutscher Seite.
Okay, gab es schon mal brenzlige Situation grenzüberschreitend hier an der Neißebrücke?
Also wir haben natürlich jetzt schon einige brenzliche Situationen. Das war jetzt zum Beispiel ein polnischer Täter, hat Thomas Phillips etwas entwendet und war...
Thomas Phillips? Was ist das?
Ein Einkaufsladen. Und war flüchtig über die Grenze. Es handelte sich um einen normalen Diebstahl. Und bei einem normalen Diebstahl darf man sozusagen als deutsche Streife nicht über die Grenze. Bei uns, dem deutsch-polnischen Polizeiteam, wir haben die Möglichkeit, auch bei einem normalen Diebstahl über die Grenze zu fahren, den Beschuldigten auf polnischer Seite zu stellen und die Personalien festzustellen. Und die Personalien dürfen wir im deutschen Strafverfahren verwenden. Das wäre natürlich ohne die gemeinsame Streife nicht möglich.
Wollen wir ein Stück weitergehen?
Ja.
Ist diese Polizeistreife mittlerweile Normalität hier in der Stadt oder ist es immer noch was Besonderes?
Also tatsächlich ist es aktuell schon zur Normalität geworden. Da wir schon seit über 3 Jahren hier tätig sind, kennt man uns und also es wird auch sehr viel nach uns gefragt.
Also ist es auch ein Ausdruck des Zusammenwachsens. Wir kennen die Geschichte. Deutschland hat Polen überfallen mit Millionen von Toten. Ja, stehen die Menschen auch manchmal so ein bisschen kritisch gegenüber, wenn dann deutsche Beamte ihnen gegenüberstehen oder hat sich das geändert?
Ich muss sagen, das ist eigentlich sehr gut hier angenommen. Wird, dass die Zeiten sich ja Gott sei Dank geändert haben und dass die Bürger eher dankbar sind, dass die eben einen deutschen oder einen polnischen Kollegen haben, um den Sachverhalt aufzuklären. Wir haben jetzt hier tatsächlich keine negativen Erfahrungen, Gott sei Dank, gemacht. Also man sieht, dass die Polen hoffentlich uns auch ein Stück weit vertrauen können.
Das Projekt gibt es ja jetzt 3 Jahre. Hm? Und was hat sich geändert im Sicherheitsgefühl in der Stadt?
Ich kann mir vorstellen, dass wir durch unsere Präsenz auch Straftaten verhindern konnten, da die Bürger eben wissen, dass wir da sind.
Ist eine vertrauensbildende Maßnahme.
Es ist auf jeden Fall eine vertrauensbildende Maßnahme. Wir sind ja nicht nur, um die Kriminalität zu bekämpfen, wir sind aber auch ein Stück weit dafür da, den Bürger eben wieder Vertrauen in die Polizei
zu geben.
Wir sind teilweise schon so eine Art Bindeglied geworden zwischen den beiden Städten.
Und untereinander?
Auch untereinander.
Sind daraus auch Freundschaften möglicherweise entstanden?
Auf jeden Fall gerade. Wir sind ein Team aus 5 Personen, 3 deutsche Kollegen und 2 polnische Kollegen. Dementsprechend haben wir auch sehr viel Interkulturelles kennengelernt. Es ist natürlich was Tolles, wenn man über den Tellerrand schauen kann und Neues erlernt, kennenlernt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Bürger eher das Gemeinsame sehen, als das, was uns trennt.
Das war das Wochenendjournal Jan Dobre Nachbar, deutsch-polnische Annäherungen. Mein Name ist Christoph Richter und ich sage Tschüss,